Gute Real Estate Podcast mit Robert Plantag und Michael Mayer. Präsentiert von Crowdhouse.
Herzlich willkommen bei der How to Real Estate Webshow. Wir sind zurück aus der Ferie. Mein Name ist Michael Mayer und wie immer bei mir an der Seite der Robert. Guten Morgen.
Guten Morgen, Michael.
Robert, die Ferien sind vorbei. Wir haben das eigentlich jedes Jahr klick gemerkt, aber das Jahr hat es mich gedacht, ganz speziell. Immobilienbusiness ist definitiv etwas, wo Saisonalität eine Rolle spielt. Also ich hatte das Gefühl, der Sommer war wirklich ganz schwierig gewesen, jemanden zu erreichen.
Muss ich dir recht geben, also wir haben es effektiv gemerkt, die meisten Leute sind ab Mitte Juli, Anfang Mitte Juli, auch weg gewesen. Hat vielleicht ein bisschen Zusammenhang mit der Pandemie, dass man jetzt lange drinnen gehockt ist, daheim gehockt ist und die Leute jetzt einfach weg wollen. Also man hat es das ja wirklich extrem stark gemerkt, ja.
Gut, wir sind wieder jede Woche live. Die How to Real Estate Webshow gibt es als Podcast auf allen Podcast-Plattformen und als Videostream auf YouTube. Wir fangen an. Wir reden heute über Lagen und der berühmte alte Satz. Location, Location, Location ist, glaube ich, die abdroschenste Immobilienfloske, die es gibt. Man kennt die aus unzähligen Films, Serien. Vielleicht für dich aus professioneller Sicht, was ist wirklich dran an dieser Aussage, die ja eigentlich heisst, zuerst schaut man dreimal auf die Lage, bevor man wirklich auf irgendetwas anderes schaut?
Du, natürlich, oder die Immobilie, weil sie ja immobil ist, bringt das halt mit. Also man kann vieles verändern, die Lage kann man nicht wirklich verändern, oder du kannst die Liegenschaft nicht einpacken und mitnehmen und an einem anderen Ort wieder aufbauen. Darum, ja, klar. Die Lage ist wichtig. Bei Renditeliegenschaften muss man halt vorsichtig sein. He? Was heisst die Lage? Wenn du irgendwo willst, selber drinnen wohnen, hat die Lage eine andere Bedeutung. Das heisst, kannst du dich anfreunden mit dieser Umgebung? Gefällt dir die Nachbarschaft? Hast du in der Nähe die Infrastruktur, die du suchst? Wie weit ist dein Arbeitsplatz? Wie sind die Schulen dort etc.? Das heisst, bei selbstbewohnten Liegenschaften hat die Lage eine andere Bedeutung, einen anderen Stellenwert als bei Renditeliegenschaften. Bei Renditeliegenschaften geht es primär darum, dass du die Lage eigentlich analysierst für andere und dir überlegst, okay, die Mieter, die ich will, in meinem Objekt haben. Was sind das für Leute? Und dann basierend eigentlich auf dem, wo du das Gefühl hast, die Personas, die Zielgruppe, die du willst anziehen, wo arbeiten die Leute? In welchem Sektor sind so Leute beschäftigt? Sind das eher Familien? Sind das eher Singles, Bärli? Vielleicht Rentner? Was suchen die an einer Lage? Was brauchen die Räte? Und so ist es halt, ich sage jetzt mal, relativ schwierig zu sagen, das ist eine gute Lage, das ist eine schlechte Lage. Es kommt immer ein bisschen darauf an, auf was du für ein Angebot hast. Das heisst, du kannst zum Beispiel Mikro-Apartments haben. Und für die ist, würde ich jetzt behaupten, eine städtische Lage eine hervorragende Lage. Hingegen kannst du vielleicht eine 6,5-Zimmer-Familienwohnung haben. Und eine bessere Lage ist für die vielleicht ein bisschen ländlich, weil du tendenziell dort vielleicht eher eine Grossfamilie anziehst, die dort drin will wohnen. Und darum ja, Lage wichtig, aber man darf sicher nicht nur auf die Lage abstellen. Ein anderer guter Vergleich ist, wenn man so ein bisschen die Renditeimmobilien mit dem Aktienmarkt vergleichen. Dann hast du ja die grossen, die sogenannten Blue Chips, oder die eher stabilen und sicheren Werte. Und die kannst du eigentlich relativ gut vergleichen mit städtischen Lagen. Das heisst, wenn du eine Renditeliegenschaft, ein Renditeobjekt in der Stadt Zürich kaufst, ist das für mich eigentlich das Pendant zum Blue Chip. He? Zu etwas, wo du kaufst, wo du eher wenig Volatilität erwartest, hohe Preisstabilität, hohe Liquidität, weil viel Nachfrage, also auch wieder beim Wiederverkauf, wie bei der Vermietung, relativ eine gute Vermietbarkeit, wirklich viel Stabilität. Und das Problem oder die Herausforderung ist, dass die Stabilität, die Sicherheit und die geringe Volatilität bringt einen gewissen Preis mit sich. Also das heisst, du wirst auch nicht bei einem Blue Chip ein Schnäppchen in der Regel machen können und die werden sich auch nicht verdoppeln und verdreifachen innerhalb von einem Jahr, zwei, wie das vielleicht irgendwie ein Penny Stock oder ein Small Cap macht. Und das Gleiche ist eigentlich bei den Liegenschaften. Das heisst, wenn du mehr Stabilität suchst, mehr Liquidität, gehst vielleicht tendenziell eher auf städtische Lagen. Wenn du sagst, du bist vielleicht eher ein bisschen aus nach mehr Renditen, eher opportunistisch unterwegs und sagst, du kannst vielleicht auch mal kurzzeitig ein bisschen mehr Volatilität oder Spawn da im Immobilien-Jargon vielleicht ein bisschen mehr Leerstand verträgen mit deinem Risikoprofil, dann bist du vielleicht sogar besser auf mit eher ländlichen, peripheren Lagen. Und darum, die Lagefrage muss sich jeder anhand von seinem persönlichen Risiko- und Anlageprofil stellen. Du kannst nicht einfach sagen, Städte sind gut, Dörfer sind schlecht und auch nicht umgekehrt, sondern es kommt immer darauf an, was du suchst.
Vielleicht auch noch wichtig dort zu sehen ist, ich meine, der Begriff Location ist international, aber das über verschiedene Länder zu vergleichen, ist einfach wahnsinnig schwierig, weil die Stadt-Land-Struktur in der Schweiz ist ganz anders als in anderen Ländern, zum Beispiel wie der USA oder in Deutschland. Man kennt dort auch den klassischen Begriff von der A-, B-, C- und D-Lagen. Wir kennen das auch mit Käufern, die sagen, ja, ich kaufe nur eine B-Lage, eine A-Lage. Das Problem bei diesen A-, B-, C-, D-Lagenbegriff ist eigentlich, es ist überhaupt nicht durchdefiniert. Also man kennt es in Deutschland, dort ist es so, dass wirklich eine Immobilien-Rating-Agentur einfach jährlich rausgibt, schaut, das sind A-Standort, das sind B-Standort, das sind C-Standort, und die werden wirklich dann durchklassifiziert. In der Schweiz ist eigentlich, wenn dir ein Kunde sagt, hey, ich kaufe nur an einem B-Standort, ist das eigentlich mehr oder weniger seine eigene Interpretation davon.
Das ist korrekt. Da hast du etwas Interessantes gesagt, oder? Wenn du jetzt noch schon vergleichst, oder Tier-1-Städte, die ganz grossen Städte in Deutschland, wie viele Einwohner das die haben, und dann ist Kategorie 2 und Kategorie 3 Städte, und irgendwo, ich würde jetzt mal sagen, bei der Kategorie 3 Städte, wenn du die Einwohneranzahl vergleichst, dann bist du irgendwo bei der grösseren Städte in der Schweiz, also respektive bei der ganz grossen Städte. Und das hat einen ganz anderen Stellenwert. Das heisst, wenn du einem in Deutschland sagst, es ist eine Anlage, eine Stadt wie Zürich, mit deren Einwohneranzahl, oder die würde sich kaputt lachen. Das wäre wahrscheinlich bei denen inneren C-Lage, wenn du jetzt nur auf die Einwohner schaust. Und die Schweiz ist dort wirklich sehr, sehr speziell. Ich würde auch behaupten, dass so ein bisschen die ganzen Lagen sehr stark zusammengewachsen sind. Oder jetzt hast du irgendwie eine Stadt Aarau und dann hast du da die ganzen Täler, die dort abführen. Und ich meine, du bist innerhalb von 10 Minuten, bist du von so einem Städtli oder Dörfli in diesem Tal, bist du in Aarau im Zentrum. He? Und wir haben in der Schweiz nicht wirklich Grossstädte. Das heisst, meiner Meinung nach ist das ein interessantes Potenzial, weil wenn du in Berlin wohnst und du bist immer noch in der Stadt und du kannst immer noch irgendwo mit dem Tram fahren oder mit dem Bus oder wie auch immer und du fährst 40 Minuten und du bist immer noch in Berlin und bei uns bist du irgendwie schon fast von Zürich, ich sage jetzt mal auf dem halben Weg nach Bern, oder? Und darum muss man das ein bisschen anders anschauen, eher schauen, eben, wo ist welches Potenzial, wie sind die Anbindungen und so weiter. Das heisst, die Schweiz ist dadurch ganz, ganz speziell. Es gibt andere Länder, jetzt mal vielleicht Spanien oder Frankreich, dort musst du dich an die Anlagen halten, weil der Rest ist einfach wirklich nicht gefragt. Und bei uns kann ein Mehrfamilienhaus in einem Dorf mit 2000 Einwohnern kann ein extrem gutes Investment sein. Und wenn du das irgendeinem in Spanien oder Frankreich sagst, der würde sich kaputt lachen, oder? Du hast das dort gar nicht. In dieser Art und Weise. Und das macht ja die Schweiz auch so ein bisschen speziell in diesem Markt.
Jetzt mal ganz ich sage mal, aus handwerklicher Sicht, wir sind im Investmentkomitee, für die Akquisition kommt der Liegenschaft auf den Tisch. Lage ist sicherlich wirklich auch etwas, wo wir anschauen. Ich nehme jetzt nicht an, dass wir jetzt einfach mal gehen und Google Maps aufmachen und mal schauen, wo das ist, sondern was sind so ein bisschen Parameter, wie ihr das einigermaßen probieren, klassifizieren und auch einschätzen? Und wie stark haltet ihr euch an die?
Jawohl. Also, wir haben ja insofern unsere Anlagekriterien mal definiert, respektive die definieren wir jedes Jahr neu, mit der Verabschiedung vom jährlichen Budget, wo man sagt, okay, was haben wir das Gefühl, was könnte dieses Jahr die beste Performance erzielen, wo könnten wir die grösste Nachfrage haben, wo haben wir eigentlich so ein bisschen jetzt in dieser Periode die besten Anlagemöglichkeiten für unsere Kunden. Und das verändert sich, oder? So haben wir eigentlich schon vor ein paar Jahren gesagt, wir gehen eigentlich den grossen, teuren Städten eher aus dem Weg. Natürlich schauen wir auch Sachen an in der Stadt Zürich. Aber da redest du mal schnell mal von weit unter 3% Bruttorendite, teilweise sogar unter 2%. Und wenn du das halt durchrechnest, ist das einfach etwas, wo extrem, wie soll ich das sagen, extrem scharf kalkulieren musst, damit du dort überhaupt Fürsche machst. Das heisst, irgendwo durch ist das eine Anlage, die du vielleicht machst zum Geld parkieren oder spekulierst auf Wertzuwachs. Und darum haben wir eigentlich definiert, dass wir eher auf, gemäss unserer Definition, interessante B- und C-Lagen gehen. Das heisst, es sind eher Ortschaften, wo man anständige Bruttorendite bekommt, wo aber infrastrukturtechnisch gut erschlossen sind und wo wir das Potenzial für die Zukunft sehen. Und ja, um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich machen wir auch das Google Maps auf, also so einfach, dass das jetzt klingt und pragmatisch, aber wir schauen es uns natürlich an, wie hat sich das Ganze entwickelt, was ist in der Umgebung, wir schauen, was für Arbeitgeber sind in der Umgebung, wie ist die Verkehrsanbindung, was sind Pendlerzeiten in die nächsten grösseren Zentren zum Beispiel, was ist das Schulangebot oder hast du noch Primarschulen dort oder auch weitere Stufen. Wir schauen uns natürlich von Wüstpartnern auch die ganzen Informationen, Lageratings und so weiter an, Entwicklungen zu Leerstand, Bevölkerungswachstum, Bauaktivität, Steuersituation. Das sind alles so Sachen, wo halt mitspielen, oder? Und dann, oder manchmal zeigt es zum Beispiel in einer Lage hoher Leerstand mit hoher Bauaktivität an. Und einen tiefen Bevölkerungswachstum. Das ist etwas, was sich zum Beispiel gerade beißt. Aber wenn du jetzt siehst, hohe Bauaktivität, sehr hohes Bevölkerungswachstum und hoher Leerstand, dann sagen wir also, okay, wir gehen dem schnell nach, schauen, wie tut eigentlich die Gemeinde Leerstand erheben. Und wenn wir zum Beispiel sehen, dass bereits schon die eingereichten Bauprojekte auch schon in Leerstand gerechnet werden und wir sehen, dass Bauaktivität hoch ist, wissen wir, dass eigentlich der Leerstand auf dem Bestand wahrscheinlich nicht so hoch ist wie ausgewiesen, sondern es halt einfach die Objekte, die in den nächsten 2-3 Jahren auf den Markt kommen, die bereits schon eingerechnet sind. Und wenn wir halt sehen, dass das einhergeht mit einem starken Bevölkerungswachstum, dann sehen wir das tendenziell eher als etwas Gutes, als etwas Schlechtes, weil wir haben das Gefühl, das ist eine Lage, wo wir dann gefragt sind in den nächsten Jahren.
Ich erkläre vielleicht schnell für dich, dass man es ein bisschen versteht. Du hast die Lageratings angesprochen in der Schweiz. Das ist eine Skala, die Wüst und Partner eingeführt hat. Wir haben es gesagt, in Deutschland gibt es das A, B, C, D-Lage, ist wirklich durchnormiert. In der Schweiz hat Wüst Partner so etwas gemacht, dass sie einfach gesagt haben, okay, wir schauen uns einen Makrostandort, schauen wir, glaube ich, 12 verschiedene Parameter an. Die sind unterschiedlich gewichtet. Und am Schluss gibt es eine Note zwischen 1 und 5. Mit 1, wo miserabel ist oder miserabel einfach sehr schlecht und 5 exzellent. Und wenn man das jetzt ein bisschen runterbricht und sagt, okay, wir probieren mal die Lage-Ratings halt einigermaßen anhand von verschiedenen Parametern einteilen in A, B, C, D-Lager, dass das einigermaßen normiert wäre, dann sind wir in der Schweiz ungefähr quantitativ so, es gibt etwa 2170 Gemeinden, oder? Wenn man da sagt, okay, A-Standorte gibt es etwa 150, würde man sagen. Also dazu zählen sicher die grossen Städte wie Zürich, Basel, Genf. Aber es sind zum Beispiel auch so klassische, beliebte Standorte wie Fellanden ist zum Beispiel in Zürich. Also es sind ungefähr 146 A-Lager nach dieser Klassifikation. B-Lager gibt es dann etwa 360 und C- und D-Lager gibt es dann halt den Rest. Wenn man schaut, wo das Bevölkerung lebt in der Schweiz, ist es das so, dass 2/3 von der ganzen Bevölkerung liegt halt einfach wirklich in den A- und B-Lagen, die klassifiziert sind. Also wie gesagt, in der Schweiz gibt es auch ein normiertes System. Man kommt dann auch über und tippt man ein, keine Ahnung, ich wollte wissen, was ist ein Biri-Aristau im Kanton Aargau und dann kommt die Note raus, ich weiss es jetzt nicht genau, aber für 2,6 und dann hat man einen Anhaltspunkt. Ich glaube, was du gesagt hast, ist wichtig, das ist sicher ein Raster, das einem hilft. Aber es ist halt schlussendlich nur ein Raster. Ich glaube, man muss einen Standort schon auch noch aus ganz eigenen Überlegungen betrachten, wie du es gesagt hast, hey, was ist wirklich gefragt. Und ich habe auch schon mit Leuten geredet, die haben eine ganz kreative Art und Weise Daten, die sie nachschauen gehen, um das ein bisschen überprüfen. Zum Beispiel ein Kunde hat mir gesagt, wenn ich jetzt etwas habe, wo ich weiss, keine Ahnung, 4,5 Zimmer, 5,5 Zimmer, eher aufwärts, in einer eher ländlichen Gemeinde, was ich zum Beispiel schauen gegangen bin, wie viele Einschulungen hat es gegeben. Oder, also, zum Teil die Daten geben das raus, hey, wie viele Kinder kommen eigentlich neu in die Schule? Weil das ist nicht der einzige, aber ein zusätzlicher Faktor für ihn ist, um zu sagen, okay, auch wenn das Bevölkerungswachstum einigermaßen stabil ist, aber das scheint doch ein Ort zu sein, wo zum Beispiel wirklich für Familien attraktiv ist und dementsprechend auch wirklich zugeschnitten auf das, was ich momentan anbiete. Ne?
Absolut. Also es sind zwei Sachen, die wichtig sind. Einerseits ist es eine Momentaufnahme, wo der heutige Zustand und die heutigen Erwartungen an eine Lage widerspiegelt, gemäss dem Raster. Wir haben schon viele, viele Lagen gehabt, die dort als C-Lagen klassifiziert sind und 2 Jahre später sind es dann B-Lagen geworden und fast schon mit Tendenz zu A-Lagen. Wir haben das hautnah miterlebt, 3-4 Projekte, die wir eingekauft haben, was geheißen hat, ja, das sind doch C-Lagen, warum kaufen wir das? Und wir haben eigentlich daran geglaubt und zwei Jahre später wird das plötzlich praktisch zu einer Anlage, weil einfach so viel Wachstum dort gewesen ist und entsprechende Entwicklung. Das heisst, das ist immer ganz wichtig. Dann der zweite Punkt ist das, was du erwähnt hast, die eigene Perspektive reinbringen, oder? Und probieren nicht nur wiederkäuen oder einfach, sag jetzt mal, nur auf das hören, was irgendwo geschrieben wird, in den wenigsten Fällen, wenn es um Geldanlagen geht. Haben die Analysten recht, auch dort hat jeder seine Meinung, sein Bias, und seine Einstellung und tut dann mal eine Prognose abgeben. Darum heisst es ja Prognosen und Schätzung, so schwer eine Punktlandung. Und darum ganz wichtig, das Ganze kann man nehmen als Indikator, aber ganz, ganz wichtig, dass du sagst, so ein bisschen den eigenen Touch hineinbringen, selber hinterfragen. Ich meine, am Schluss ist es nichts anderes als einfach Logik, oder? Du stellst ein Bauobjekt an, das du möchtest vermieten. Du stellst die Frage, wer soll das mieten? Bei welchen Preisen soll das sein? Was sind das für Grundrisse? Für was für Leute ist das attraktiv? Und dann fängst du an, eine Frage zu stellen, wie, was für Indikatoren habe ich, die mir zeigen können, ob das könnte gehen. Und das ist jetzt ein super Beispiel, oder? Du hast grosse Wohnungen. Und du sagst, okay, Familie, wie finde ich raus, ob da Familie eher zuwandert oder abwandert? Und dann schaust du eben zum Beispiel die Einschulungen an, was eigentlich ein sehr interessanter Indikator ist. Und darum, ich glaube, dort wirklich einfach Hirn einschalten, sich das genau anschauen, überlegen, durchrechnen, für sich selber und dann einen Entscheid fällen.
Ich weiss, es ist ja auch eine Binsenweisheit, aber es ist einfach so, an einer guten Anlage ist es relativ einfach, zum herauszufinden, hey, wow, das ist eine gute Lage. Die Frage ist, oder? Also, wenn man von Zürich legt, ich glaube, wenn Sie in der Stadt Zürich ein Objekt kaufen wollen, dann macht kaum einer noch wirklich eine fundierte, detaillierte Lagebeurteilung, weil das ist einfach klar. Paradedisziplin ist ja wirklich, ich sage mal, aus denen, wie gesagt, fast 1000 C-Lagen in der Schweiz. Es wäre auch falsch zu behaupten, die haben alle Potenzial, das ist überhaupt nicht so, oder? Aber wirklich Paradedisziplin ist, um dort wirklich herauszufinden, hey, wo könnte die Rechnung am Schluss wirklich noch aufgehen? Und es gibt ja Standard.
Das soll ja der Job sein von einem Profi wie uns. Oder? Es ist wie beim Fondsmanager. Eben am Schluss kannst du einfach Indexfonds kaufen. Dort brauchst du nicht wirklich einen Fondsmanager. Bildet den Index ab, ist okay. Das ist genauso wie eine Anlage in Zürich. Ja, es ist halt teuer, das kaufst. Was willst du denn gross analysieren? Es ist die Stadt Zürich, die ist extrem attraktiv, ist das Wirtschaftszentrum von der Schweiz, wird es vermutlich auch bleiben, wächst sehr stark. Okay, kann man machen, oder? Und Profis brauchst du dort, wo es halt eben nicht offensichtlich ist und genau dort sehen wir eigentlich unsere Stärke. Mhm. Und neben dem, oder, man muss auch noch klar unterscheiden zwischen Makro- und Mikrolage. Das heisst, du kannst die Makrolage, also so, ich sage jetzt mal, wenn du die Lage in die grössere Umgebung in Relation setzt, das ist mal eins. Und Mikrolage ist überhaupt nicht zu vernachlässigen. Eben zum Beispiel in einer Stadt Zürich ist Mikrolage vielleicht weniger relevant, weil du sagst, generell Stadt Zürich ist attraktiv. Aber wenn du irgendwo außerhalb bist, in einer 5000 Einwohner gemeint, macht es eben schon einen Unterschied, ob du im Dorfzentrum bist, am Dorfrand, gerade unter der Hochspannungsleitung oder vielleicht gerade neben der Industrie oder irgendwo in einem Quartier, wo sich gerade entwickelt, wo es vielleicht viele Einfamilienhäuser hat. So Sachen sind dann auch nicht zu vernachlässigen. Oder?
Also quasi die einfache Aussage, die beste Liegenschaft in jeder Gemeinde in der Schweiz, egal wo das ist, wenn es die beste Liegenschaft ist im Ort, hat eigentlich immer eine Chance.
Absolut, absolut. Ich meine, es klingt jetzt komisch und makaber, aber überall wohnen Leute. Und am Schluss ist es immer Angebot und Nachfrage. Wenn du zum Beispiel einen Standort hast, wo ganz viele Altbauten hat, wenig Neubauten und du hast einen hohen Leerstand, kann das gut sein, dass die Einwohner von dieser Gemeinde in die andere Gemeinde abgewandert sind, wo nebendran ist, wo vielleicht viel Bauaktivität war, weil sie gesagt haben, hey, look, ich bekomme jetzt schöne Neubauwohnungen für vielleicht 200 Franken mehr. Und wenn du dann das Ganze analysierst und sagst, okay, ich stelle jetzt da einen Neubau an, sieht die Situation wahrscheinlich wieder komplett anders aus. Oder? Es ist ganz, ganz wichtig, das immer im Hinterkopf behalten. Erstens, in all diesen Gemeinden wohnen die Leute. Die Leute suchen nach einem Wohnangebot. Es geht eigentlich nur darum, das richtige Angebot zum richtigen Preis zu finden für den entsprechenden Standort.
Vielleicht noch ein bisschen mit einem Mythos aufräumen, oder? Du hast es vorher angetönt, man hat Crowders viel den Vorwurf gemacht, ja, ihr geht eben in die C-Lagen rein, wo sonst überhaupt nie jemand angeht. Das würde bedeuten, dass wir eigentlich kein Problem hätten, solche Objekte akquirieren. Jetzt ich fange mal von oben an. Wir haben geredet von den Anstädten. Wie realistisch haltest du momentan, dass du wirklich in einer wirklich sensationellen Anlage momentan ein Objekt akquirieren kannst, wo du sagst, mal, das macht preislich für uns noch so Sinn, dass du das sagst, mal, das ist ein gutes Objekt für einen von unseren Kunden?
Also ich muss klarstellen, wir könnten problemlos jede zweite Woche etwas an einer Anlage akquirieren. Du musst einfach am meisten zahlen.
Eben, genau.
Und du musst so viel zahlen, dass es wahrscheinlich keinen Sinn mehr macht. Das heisst, um spezifisch auf deine Frage zurückzukommen, unwahrscheinlich. Ab und zu ergibt sich es mal, dass es aber wirklich mit dem Preis aufgeht. Nicht nur mit unserem Modell, sondern dass wir sagen, hey, look, das ist nachhaltig, das verhebt. Eher unwahrscheinlich. Darum gibt es auch eher weniger bei uns. Und darum sehen wir es ja auch eher als Königsdisziplin, probieren aus diesen verbleibenden Lagen genau die Gewinner zu picken. Oder?
Kommen wir zurück zu der B-Lage, sieht es dort besser aus? Also klar, Preise gehen dort tendenziell runter, aber Player auf dem Markt sind auch bei B-Lagen aktuell unglaublich viel umeinander.
Das ist genau der Punkt. Die Renditen von A- und B-Lagen sind mittlerweile sehr stark zusammengerückt. Das heisst, du hast dort nur noch ein paar wenige Basispunkte Unterschied und genau das ist der Grund, oder? Der Anlagedruck und das mangelnde Angebot an Anlagen, wo man jetzt sagt, okay, auch die institutionellen Investoren sind eigentlich schon seit Jahren davon weggekommen, nur noch Anlagen kaufen, sind also schon vermehrt auch schon an B-Lagen und selber auch schon wirklich auch schon viel an C-Lagen. Darum kommen auch die Renditen eher näher zusammen mittlerweile oder die Renditenerwartungen. Aber ja, nichtsdestotrotz ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass wir an einer B-Lage etwas finden, wo die Preis-Leistung eher stimmt als an einer Anlage, respektive vielleicht an einer heutigen C-Lage, wo wir aber das Gefühl haben, in einem Jahr, zwei wird es zu einer B-Lage. Weil das ist ja immer das, weißt, wenn etwas schon allgemein bekannt ist, dass es gut ist, ist es relativ schwierig, noch einen guten Preis dafür zu bekommen. Das heisst, dort ist die Schwierigkeit eher, das zu finden, wo morgen wird interessant sein, wo morgen alle werden wollen haben, um den Preis von dem bekommen, weil sie eben noch nicht alle wollen. Um das so ein bisschen abrunden.
Wir haben geredet von Indikatoren, die anzeigen, doch, das ist eine gute Lage. Vielleicht drüllen wir nochmal den Spiess um. Gibt es irgendwelche Red Flags, die du hast, rote Flaggen, wo du sagst, hoppla, wenn ich das sehe, dann lohne ich wirklich definitiv lieber die Finger davon?
Ja, das sind Angebote, Objekte, wo das Angebot überhaupt nicht zu der Nachfrage passt. Ein einfaches Beispiel sind Mikro-Apartments, wenn du das letzte gesehen, 15 bis 18 Quadratmeter Wohnungen für 1000 Franken in einer ländlichen Lage. Irgendwie nicht ganz ab dem Schuss, aber schon eher außerhalb, wo du sagst, okay, da ist jetzt auch nicht gerade eine grössere Stadt um die Ecke, wo du sagst, die Leute wollen dort wohnen und dann fragst du dich halt, wer soll der Abnehmer sein von diesem Angebot? Das heisst, es ist halt immer eine Kombination vom Objekt gepaart mit der Lage. Das sind sicher so ein bisschen Red Flags, wenn wir das Gefühl haben, die Leute, die gibt's nicht an dieser Lage, die so etwas suchen. Zweite Red Flag ist, wenn das Zeug viel zu teuer ist. Das heisst, manchmal gibt's es, oder, dass man sich als Bauherr will verwirklichen oder der Architekt sich will verwirklichen und das am Bauherr aufdrängt. Man hat irgendwo schöne Wohnungen, aber die sind so teuer, weil die Erstellung von dem Objekt schon so teuer war, weil man die absolut hochwertigsten Materialien gewählt hat und Geräte und sonst noch anderes Zeug, was so teuer ist, wo erstens dort wahrscheinlich kein Mieter interessiert, weil sie nichts damit anfangen können, sie haben nichts davon, aber man muss die höhere Miete verlangen, weil man schon sehr teuer gebaut hat. Und das sind auch so Sachen, wo man sagt, machen wir lieber nicht, oder tendenziell machen wir es eigentlich gar nicht, ausser man kommt dort mit den Mietpreisen noch oben runter, weil auch wenn man das vielleicht einmal füllt, ja, man wird immer eine höhere Fluktuation drauf haben. Das heisst, man muss sich auch dort ganz genau überlegen, es sind Mietwohnungen, und das heisst nicht, dass man muss werten, eine Mietwohnung muss nicht per se grundsätzlich schlechter sein als eine Eigentumswohnung. Aber du musst in einer Mietwohnung Materialien und Gerätschaften haben, die A, langlebig sind, B, vielen möglichen Mietern können gefallen. Also wenn du jetzt eine pinke Küche dort drin stellst, es gibt Leute, die finden pinke Küchen schön, aber ich würde sagen, die Mehrheit würde wahrscheinlich eher eine weisse Küche bevorzugen. Das heisst, du machst das Leben unnötig schwer, und das ist vielleicht ein anderes Red Flag, oder wenn wir Grundriss oder Architektur oder sonst auch immer Farbgebung sind und das Gefühl haben, oh, das geht gar nicht, das wird schwierig. Abgesehen von dem gibt es so gewisse Lagen in der Schweiz, wo man ein bisschen probiert, einen Bogen drum herum machen. Das verändert sich aber ständig. Dort probieren wir nicht so voreingenommen sein. Also es gibt Lagen, wo heute sagen, oh, dort darfst du ja nicht kaufen. Und dann fragst du, warum? Ja, einfach weil alle sagen, dass du dort nicht darfst kaufen. Wenn du es dann aber genau anschaust, gibt es vielleicht gleich ab und zu Geschäftsopportunitäten dort. Das heisst, es lang ausgeholt, aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, pauschal kann man das so nicht sagen.
Also es gibt nicht das Raster, wo man sagt, das ist das, was man vorher gesagt hat, es gibt nicht das Raster. Man sagt, okay, das ist jetzt in dem Feld drin, das mache ich lieber nicht. Wenn ich es vorher gesagt habe, ich glaube, eine Lagebeurteilung, die ein Käufer für sich selber machen kann, ist Fleiss. Das ist in erster Linie Fleiss. Ist meiner Erachtens auch ein bisschen Kreativität, um sich wirklich überlegen, hey, okay, was habe ich da? Um welche Parameter müssten stimmen und sich das mal ein bisschen anschauen und dann für sich selber einschätzen können, ist das wirklich ein Case oder ist das kein Case. Ganz zum Schluss, vielleicht auch, es ist nicht in Stein gemeißelt, wir haben es gesagt, es gibt ja auch Städte wie Zürich zum Beispiel, mega attraktiv, das ist so, da scheint sich auch vielleicht in nächster Zukunft nicht zu ändern, aber wenn man sich die Frage stellt, ist denn das schon immer so gewesen, dann merkt man, hoppala, in der Mitte 80er Jahre bis in die 90er Jahre rein, sind Städte wie Zürich, Basel auch als A-Städte bezeichnet worden, aber aus einem ganz anderen, eher unschönen Grund, weil das A bei der A-Städte ist einfach ein Synonym gewesen für die angebliche Klientel, die da drin war, nämlich A für Ausländer, Arbeitslose, Ältere, Arme. Das ist wirklich.
Das habe ich gar nicht gewusst.
Das ist wirklich ein Floskel gewesen, wo das so gegangen ist. Weil, was wirklich dort passiert ist, ist eigentlich eine Suburbanisierung gewesen. Das heisst, die einkommensstarken Leute sind eigentlich tendenziell weggegangen und zurück in die Städte sind wirklich eher
sozial schwache,
einkommensschwächere Gruppen zurückgeblieben, oder? Ich meine, man kennt auch, ich glaube, der Platzspitz zum Beispiel in Zürich ist immer noch etwas, die Drogenszene dort, das ist noch präsent.
Ja, ist noch nicht so.
Also, das heisst, es ist der Urbanisierungstrend, der Zug von der einkommensstarken Bevölkerung zurück in die Stadt, ist 30 Jahre her und damit eigentlich eher ein tendenziell jüngeres Phänomen. Ich glaube, das muss einem einfach auch bewusst sein, dass es durchaus, sein kann, dass der Trend auch wieder umgekehrt. Das heisst nicht, dass alle weggehen, aber wir haben das jetzt zum Beispiel gesehen mit dem Homeoffice, oder? Das ist sicherlich ein Punkt, wo reinspielt und sagt, hoppala, also wenn ich wirklich nur in die Stadt muss gehen arbeiten, sondern eigentlich das auch von zu Hause aus machen kann, hat das einen grossen Einfluss darauf, wo ich wohne. Ein anderer Punkt ist, was ist, wenn die ganze Mobilität sich irgendwann verändert? Also heisst, ich meine, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, oder? Wenn man sagt, das autonome Fahren, dass man in ein Auto hinhocken kann und man fährt eigentlich dort auch noch mal, wenn man so ein bisschen mit Zukunftsforschern redet, dann prophezeit die einem, das kommt im Fall schneller, als du denkst, oder? Und wenn man dann eigentlich sagen muss, du, eigentlich spielt es eigentlich keine Rolle mehr, ich muss ja eh ins Auto hocken, ich muss ja nicht selber fahren, kann dort drinnen schon arbeiten, dann spielt es auch wieder vielleicht ein bisschen weniger eine Rolle, wo das man wohnt und man weiss nicht, was die Zukunft bringt, oder? Also, der Trend ist vielleicht in der Schweiz nicht in Stein gemeißelt.
Ich gebe dir absolut recht. Also es ist ja schon so, eben überleg dir das mal, in den 80er, 90er ist wahrscheinlich der gut verdienende Banker, der hat nicht in der Stadt gewohnt, oder? Der hat irgendwo in Küsnacht, Herliberg und ähnlich gewohnt, draussen am See, oder? Warum auch in die Stadt? Die Arbeiterschicht war in der Stadt drin, weil du hast dort auch Fabriken und alles gehabt. Also es hat sich völlig verändert und ist eigentlich noch ein interessanter Punkt, oder? Wenn du jetzt überlegst, dass eigentlich häufig Büroflächen länger wie mehr in der Stadt leer stehen, die Leute nicht mehr, also die Leute mehr von den Heimen arbeiten, durch die Entwicklung vom Internet, das Zusammenarbeiten von wo auch immer das die Leute sind, immer einfacher wird. Ohne dass man sich muss irgendwo in einem Büro zentral treffen, ist das eine gute Frage, die man sich kann stellen für die Zukunft. Was hast denn du noch für Vorteile, wenn du in der Stadt lebst? Oder? Und ich sage jetzt mal, wenn man vielleicht jünger ist, dann kann das irgendwie die Ausgangsszene sein, oder sonst was. Aber ich meine, frag dich jetzt selber, ihr seid jetzt selber aus der Stadt rausgezogen, oder? Wahrscheinlich warum? Haben ein Kind bekommen, heiraten. Und ich habe ja eigentlich das Gleiche durchgemacht und gesagt, warum sollen wir in der Stadt wohnen? Also für was? Was habe ich dort? Und das ist schon noch gewichtiger Punkt, wo man sich überlegen muss, wohin geht der Trend? Und du hast es schön gesagt, oder? Ich meine, in 20 Jahren von heute oder nur schon in 10, 15 Jahren von heute wird die Welt eine komplett andere sein, als sie heute ist. Man soll nur schon mal 20 Jahre zurückschauen. Die ganze Entwicklung, die wir durchgemacht haben.
Vor 20 Jahren hat es noch kein iPhone gegeben. zum Beispiel.
Ja, es hat nur schon, es hat, von 13, 14 Jahren hat es kein Smartphone gegeben. Und ich meine, eben 2007 ist das erste iPhone gekommen, das sind jetzt 14 Jahre. Das ist noch nicht so lang. Und heute ist es eine absolute Selbstverständlichkeit. Drum, also auch das hast du absolut richtig gesagt.
Und man sieht es auch jetzt, also ich bin davon überzeugt, gerade mit der Pandemie, viele Restaurants, die am Kämpfen sind, das hört man auch jetzt, Restaurants, die wirklich ein Problem haben, sind Sättige, die halt wirklich, ich sage mal, in Viertel sind, wo zum Beispiel viele Leute das Büro hatten, die wirklich angewiesen sind, dass halt wirklich die Leute zum Nacht kommen, zum Mittag kommen und vielleicht noch zum Apero. Und die merken das auch jetzt, hoppala. Das Homeoffice, das ist für die wirklich ein Problem. Also es ist wirklich dort sich etwas am Verändern und das ändert die Struktur in so einem Viertel drin, absolut.
Ja, ich meine, du musst dir auch, erstens ist es das, also bei einem Restaurant siehst du die Restaurants, die gut sind, die ein gutes Angebot haben, wo du gut isst, wo die Stimmung stimmt, wo die Atmosphäre stimmt, spielt eigentlich fast keine Rolle, wo das die sind. Dort sind die Leute auch wirklich bereit, mal längere Wegstrecken auf sich zu nehmen, um dort hingehen. Oder man redet ja darüber, du, ich habe ein Restaurant, das ist dort und dort, oder du fährst zwar eine Stunde, aber das Essen ist super und du fährst dort raus und dann hast du, wie du sagst, das Restaurant da mitten in der Innenstadt in Zürich und das ist jetzt leer. Das hat jahrelang von dieser super Lage profitiert und die Leute sind halt reingelaufen am Mittag. Das hat vielleicht nicht ganz so viel müssen machen im Bereich von der Qualität vom Essen wie die anderen und die spüren das jetzt. Oder? Die haben es verpasst, sich während dem Wandel neu zu erfinden. Und das andere ist, ich meine, denk mal als Shopping-Erlebnis. Ja. Ich meine, ja, du kannst mit den Öffentlichen kannst du in die Stadt fahren und einkaufen, ist okay, dann schleppst du die ganzen Säcke mit dir rum den ganzen Tag. Oder du gehst mit dem Auto, aber du gehst eben nicht mehr mit dem Auto, weil überall, wo Parkplätze waren, sind jetzt Bäume. Oder sind die Parkplätze gestrichen worden und ich überlege mir jetzt noch zwei, drei Mal, ob ich in die Innenstadt fahre mit dem Auto, um irgendwelches Zeug zu kaufen oder ob ich es einfach online bestelle.
Das ist ein Zitat zum Beispiel vom Galaxus-CEO, der im Interview klar gesagt hat, durch die Pandemie haben wir einen Entwicklungssprung gemacht von ich glaube, 2 bis 5 Jahren.
Also Minimum.
Oder? Das ist einfach auf einen Arsch gekommen.
Ja, es ist ja genau das, oder? Du hast plötzlich Bequemlichkeit von dem entdeckt, etwas im Internet zu bestellen und es ist am nächsten Tag da. Warum also die Zeit investieren in die Stadt fahren, Parkplatz suchen, in den Laden in den Anstand, zu dem eben, musst jetzt so draussen warten, weil es zu viele Leute im Laden hat, mit der Maske, dann haben sie das Zeug eh nicht an Lager, das ist auch so ein Ding, oder? Bist dort. Und dann sagt er, ja, das haben wir nicht an Lager, da haben wir ihre Grösse nicht, das können wir machen, und im Internet bestellst du es, und dann kommt es einfach heim, und, das ist eine Entwicklung, die nicht zu vernachlässigen ist, absolut.
Damit lassen wir es für heute gut sein. Danke, haben Sie zugeschaut, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Vielen Dank.
Den How to Real Estate Podcast gibt es jetzt jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und als Webshow auf YouTube. Folgen Sie uns unter www.crowdhouse.ch/YouTube oder dem Kanal Ihrer Wahl.